in dem ganzen Abschnitt aus dem 66. Kapitel des Jesaja-Buches, wo sie herstammt. Vielleicht noch so viel, wer dieses ganze Kapitel mal liest, der merkt, in dieser Prophezeiung, die der Prophet Jesaja von Gott bekommen hat, geht es darum, wie Gott diese kranke Erde, diese kaputte Welt einmal ganz wiederherstellen wird und wie er Menschen, die ihm vertrauen, auch wieder auf die Beine helfen wird, sie trösten wird und sie heilen wird. Und daraus ab Vers 12 heißt es: So spricht der Herr: Schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom nach Jerusalem fließen lassen und den Reichtum der Völker wie einen Fluss. Ihre Kinder werden gestillt werden, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien gestreichelt werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Daraus dieser berühmte Vers, dass Gott uns verspricht: Ich will euch trösten, so ist der offizielle Text, wie einen seine Mutter tröstet. Getröstet von seiner Mutter, getröstet von Gott. Ich habe in der Vorbereitung eine Sache entdeckt, das wusste ich noch nicht. Das berühmte Woodstock Festival 1968, Bernhard hätte das vielleicht gewusst, das fing mit dem Song an: Sometimes I feel like a motherless child. Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Vielleicht war das der Schrei einer ganzen Generation, die diese Verlusterfahrung hatte. Jedenfalls kommt dieser Song schon aus alter Zeit, aus der Zeit, in der die schwarzen Sklaven waren in den USA und diese Verlorenheit und Verlassenheit selber erlebt hatten. Sometimes I feel like a motherless child. Es ist schlimm, wenn dir diese, so eine Liebes-, so eine Trosterfahrung fehlt. Ich musste auch an eine Szene aus derselben Generation denken, aus dem Film Der Bader-Meinhof-Komplex, wie Ulrike Meinhof ihr schreiendes Kind zurücklässt, um der großen Sache der Befreiung der Menschheit zu dienen. Wie schlimm ist das, wenn man keine Mutter hat? Oder wenn die Mutter, die man hat, ihre Mütterlichkeit nicht lebt und einen nicht tröstet? Was für eine Medizin hilft dagegen? Und umgekehrt, wenn ein Kind ganz stark solche Liebe erfahren hat, dann ist es oft sehr stark fürs Leben. Es hat viel Energie, viel Lebensmut, Urvertrauen. Deshalb hat schon Augustinus gesagt: Gebt mir betende Mütter und ich werde die sinkende Welt retten. Das klingt ganz schön vollmundig, aber er hatte selber mit Monika so eine Mutter, die ihm das wahrscheinlich, solche Zuversicht gegeben hat. Gebt mir betende Mütter und ich werde die sinkende Welt retten. Manchmal kann diese mütterliche Liebe ja auch von Adoptivmüttern oder manchmal ja auch stellvertretend von einem alleinerziehenden Vater kommen oder von einer Diakonisse, wie ich das erlebt habe beim Friedenshort, wo mit viel großer mütterlicher Liebe diese Diakonissen Waisenkinder aufgezogen haben. Aber ohne solche Liebe wird man selten ein froher Mensch sein. Unsere Trostbedürftigkeit ist grenzenlos, wie ein endloses Meer. Wir haben eben selber davon gesungen: Durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. Im Kleinen und im Großen brauchen wir Trost. Es gibt viele Verletzungen, die wir mit uns rumtragen, die vielleicht mühsam abgeheilt oder überdeckt sind. Verletzungen und Kränkungen aus unserer Jugend, aus unserer Herkunftsfamilie, vom Arbeitsplatz, aus gescheiterten Beziehungen, ja auch in Ehen und in Familien wird man sich gegenseitig enttäuschen und verletzen. Wir brauchen diesen starken Trost von Gott. Aber auch im Mitleiden an den Schrecken unserer Welt. Ich habe vorgestern den Jahresrückblick gesehen und es ist schon schockierend, wie viele Schreckensszenen man da sehen muss. Die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, den Hass von Menschen, die wahllos andere erschießen, wie in Paris, vom Krieg verwüstete Länder wie den Ostkongo oder den Sudan. Und ich habe mich gefragt, welcher Trost ist dem überhaupt gewachsen? Ein Trost, der oft gesagt wird, ist, tu das Gute im Kleinen, da wo du es kannst, breite da Liebe aus. Das ist ja nicht falsch, aber reicht das aus? Dann gibt es andere, die fordern den großen militärischen oder politischen Befreiungsschlag. Aber oft hat er ja noch viel mehr Leid gebracht, als vorher schon da war. Und mir fiel immer wieder dieses Wort ein aus der Didache, einer frühchristlichen Gemeindeordnung, ganz aus frühester Zeit, aus Zeit des Neuen Testaments, wo es in einem Gebet heißt, es vergehe diese Welt und es komme dein Reich. Das wird die endgültige Lösung sein, dass Jesus sein Reich aufrichtet, in dem Schmerz, Geschrei und Leid wirklich ein Ende nehmen. Ein schöner Satz ist das als Jahreslosung, die vom Trost Gottes redet. Wenn man den wörtlich anschaut im Urtext, dann wird erstmal das Bild hingestellt. Es fängt so an, ein Mensch wird von seiner Mutter getröstet. Das ist was ihr vermutlich alle kennt. Entweder seid ihr mal so getröstet worden oder ihr habt jemand getröstet oder ihr habt es bei anderen gesehen. Ein Mensch wird von seiner Mutter getröstet. Und dann geht es wörtlich weiter, so ich, das ist betont, das ist nochmal ich selber, ich persönlich werde euch trösten. So werde ich selber euch trösten, sagt Gott. Ohne Zweifel, eine große Zusage. Ich werde euch trösten. Und dann gleich danach, an Jerusalem will Gott uns trösten. An Jerusalem werdet ihr getröstet werden. Das ist sehr verwirrend. Deshalb haben es die Macher der Jahreslosung wahrscheinlich auch weggelassen. Denn wer an Jerusalem denkt, der denkt an Messerattacken, der denkt an Attentäter, der denkt an die Sperrmauer, mit der die widerrechtlich errichteten Siedlungen geschützt werden und christliche Palästinenser von der Außenwelt abgeschnitten, zum Beispiel im Kremisantal, aus dem ich dieses Jahr ein Weingeschenk bekommen habe, was ganz Besonderes, in dem 1000 Ölbäume gefällt wurden, die zum Teil viele hundert Jahre alt waren. Der Blick auf Jerusalem ist ein Blick, der bei uns alles andere als Trost auslöst, sondern Entsetzen und Schrecken. Wir fragen uns, wie soll das je wieder heil werden? Aber das Jerusalem, von dem am Ende des Jesaja-Buches die Rede ist, ist das Jerusalem, das Gott wiederhergestellt hat. Das wörtlich, heißt Jerusalem ja wörtlich übersetzt, Stadt des Friedens, wo wirklich der Friede Gottes regiert, wo Kinder gestillt werden und auf den Armen herumgetragen werden, ohne Angst. Ein Trost und eine Freude für alle Menschen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie tröstet denn eigentlich eine Mutter, habe ich mich gefragt. Was fällt euch ein? Ja, Emanuel. Okay, ja, gute Idee, ja. Deine Mutti, ich weiß, ja, genau, wenn wir die Julia mal noch fragen, wie ist es noch, was er noch alles für Methoden hat. Mir fiel diese Szene ein, wenn ein Kind nachts aufwacht und weint, weil es schlecht geträumt hat oder Schmerzen hat, dann kommt die Mutter rein und das Erste, was sie sagt, ist vermutlich, warum weinst du denn? Ich bin doch da. Ich bin doch da. Das ist der größte Trost. Ja? Und auch in dem Kinderwagen oder auf dem Arm, die Nähe der Mutter ist der größte Trost. Ich habe das schon bei Taufen erlebt. Ja? Wenn das Kind mich gesehen hat, fing es an zu schreien. Ja? Es war auf dem Arm des Paten, schrie noch lauter. Ging es zum Vater, hörte auch nicht auf. Auf den Arm der Mutter, plötzlich war Ruhe. Ja? Also diese Nähe, die ist es. Und das Interessante ist, das, was die Mutter sagt, wenn das Kind weint, ich bin doch da, das hat Gott ganz oft zu seinen Leuten gesagt. Erinnert euch an die Szene am Dornbusch, Mose wird berufen, Gott sagt, ich schicke dich nach Ägypten. Mose sagt, bloß nicht zum Pharao, ich bin doch nicht lebensmüde, auf keinen Fall, wer bist du überhaupt? Und da sagt Gott, ich bin doch da, ich bin doch bei dir, das ist mein Name. Ja? Ich bin der, ich bin, das kann man auch übertragen und sagen, ich bin da für dich. Ja? Oder als die Hagar rausgeschmissen wird von Abraham, nachdem sie Abrahams Sohn Ismael geboren hat und ganz verzweifelt ist in der Wüste, da erscheint ihr ein Engel und Gott sagt ihr, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich bin doch da, ja, als sie kurz davor ist, das Leben aufzugeben. Und als die Jünger losgeschickt werden in die ganze Welt, um das Evangelium weiterzusagen, in Jena und überall auf der Welt, da sagt Jesus auch, ich bin doch da, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist der Trost Gottes. Er ist da. Das können wir manchmal nicht so richtig spüren, sondern wir müssen es ihm abnehmen, auch wenn wir es nicht merken. Manchmal merken es wir aber auch, wie es aber auch in den Augen der Christen, in den Augen unserer Schwestern und Brüder spiegelt sich etwas von dieser Aufmerksamkeit und Liebe Gottes für uns. Und auch in den Sakramenten, wenn wir nachher Abendmahl feiern, heißt es, schmeckt und seht, ihr sollt es fühlen, wie sehr Gott euch nahe ist. Und einmal wird es jeder von uns fühlen, wenn Gott uns wie ein Kind in den Arm nimmt, wie der Vater den verlorenen Sohn, wenn wir in seinem Schoß sein werden, wie es heißt, und wenn er alle Tränen höchstpersönlich von unseren Augen abwischen wird. Gottes Nähe ist der größte Trost, den man sich vorstellen kann. Und diese Nähe wird dir für das neue Jahr zugesagt. Ich bin für dich da. Und dann tröstet eine Mutter natürlich auch durch die Worte oder noch mehr durch die Stimme, mit der sie zum Kind redet. Der Klang ist noch wichtiger als der Inhalt. Schon der Klang der mütterlichen Stimme sagt, ich bin bei dir, du gehörst zu mir. Meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen sie, sie folgen mir, sagt Jesus. Es ist der Klang der Liebe, der Wahrheit, der Klang des Evangeliums, der Menschen anzieht und der Menschen zu Jesus bringt. Und inhaltlich sagt er ihnen mit immer anderen Worten immer wieder das Gleiche. Ich will dein Versöhner sein. Du bist kostbar, du bist wertvoll in meinen Augen. Folge mir nach. Es ist kein billiger Trost, kein Eierpopeier, sondern es ist auch ein Auftrag darin, eine Verantwortung. Ich befähige dich, mein Zeuge zu sein. Folge mir nach. Ich finde es wichtig, dass es solche mütterlichen Bilder und Vergleiche für Gott an vielen Stellen der Bibel gibt. Gott ist eben kein alter Mann im Himmel, so wie man ihn in Barockkirchen oder bei Schnorr von Karolsfeld Darstellungen sehen kann. Aber weil Menschen als Mann und als Frau Ebenbild Gottes sind, deshalb sind sie auch analogiefähig, dass man manche Eigenschaften von ihnen auf Gott rückübertragen kann, weil Gott sie zuerst getragen hat. Gott war zuerst mütterlich, ehe ihr Frauen Mutter werden konntet. Und er war zuerst väterlich, ehe wir Männer Väter werden konnten. Manche väterlichen und mütterlichen und geschwisterlichen Züge kann man auf ihn zurückführen, mit Recht, so wie er es selber in der Jahreslosung tut. Die Suche nach Trost in einem ganz umfassenden Sinn, nach dem zentralen Trost unseres Herzens, das ist eine Lebensfrage, die alle Menschen bewegt. Es nützt nichts, wenn jemand uns beschwichtigt und sagt, es ist nicht so schlimm. Das hilft uns gar nicht, denn in Wirklichkeit ist es doch schlimm, was in unserer Welt passiert. Es ist auch vieles schlimm, was in unserem Leben schon passiert ist. Aber es gibt einen Trost, der dieser Wirklichkeit gewachsen ist. Es gibt Heilung und Erlösung. Davon redet die erste Frage des reformierten Bekenntnisses. Ich habe heute mal eine reformierte Liturgie dabei. Das hat gleich zu Entsetzen geführt bei der Gebetsrunde. Ja? Aber heute muss das einfach mal sein, weil das reformierte Bekenntnis, das Grundbekenntnis, was bei uns das Augsburger Bekenntnis ist oder der kleine Katechismus, ist der Heidelberger Katechismus. Und die erste Frage mit ihrer Antwort mussten alle Konfirmanden, zum Teil auch noch heute in reformierten Kirchen, die letzten 400 Jahre auswendig lernen. Und es ist es wert, ich habe es auch mal auswendig gelernt, weil ich es so gut finde. Und zwar die erste und entscheidende Frage, die prinzipielle, die anfängliche Frage des Heidelberger Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist das, was dich tröstet, jetzt, jeden Augenblick und wenn du sterben musst? Antwort, mein Trost ist, dass ich nicht mir selber, sondern mit Leib und Seele Jesus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Er hat mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Er macht mich durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, für ihn zu leben. Amen. Dieser Trost begleite euch durch das neue Jahr. Amen.